jetzt fangen wir richtig an. Und zwar, wir haben schon so ein bisschen über Mengen gemacht und wissen, was das ist, hoffe ich. Und jetzt kommt richtig Struktur. Also, ich nehme mir zwei Mengen. Und definiere A sozusagen in größtmöglicher Abstraktheit jede Teilmenge R aus dem Produkt von den beiden nenne ich Relation. Relation. Zwischen M und N. So, und wenn insbesondere die beiden Mengen übereinstimmen, dann nennt man das auch einfach Relation auf M. Upsa. Das zweite. So, das ist erstmal eine völlig abstrakte Definition. Eine Teilmenge aus dem Kreuzprodukt, das ist ein kartesisches Produkt zweier Mengen. Da kann jetzt alles auftauchen. Gut, und wenn ich eine Relation habe, dann kann ich das Folgende machen. Ich kann die Reihenfolge der beiden Mengen vertauschen. Statt n kreuz n schreibe ich n kreuz n und nehme jetzt alle yx-Paare mit der Eigenschaft, dass xy aus R ist. Die nennt man dann Umkehrrelation. So, von R. So, an dieser Stelle kurze Bemerkung hier zu diesem Doppelpunkt ist gleich. Das hier ist wird verwendet als definierende Identität. Das heißt, R hoch minus 1 wird durch diese Beziehung definiert. Ich benutze das nicht so oft, aber es ist recht gebräuchlich. Nein. So. So, man hat also die Umkehrrelation ist gerade aus dem vertauschten Produkt. Und so ein Bild. Ich male mal hier M und da N, nur so als Skizze. Und eine Relation wäre dann zum Beispiel so, alle diese grünen Punkte und diese Menge mit dem Loch in der Mitte. Das könnte eine Relation sein. Moment, 1, 2, 1, 1, 2. Beispiel. Ich nehme die Menge aller, so, n und x aus den natürlichen Zahlen kreuz rationale Zahlen, die als Q geschrieben werden. Da kommen wir noch zu. Ich benutze die jetzt im Moment erstmal so. Derart, dass n zwischen 1 und 3 liegt. Und der Betrag von x gleich, was wollte ich haben? 3 halbe. Ich mache es noch ein bisschen runter. So. Da male ich dann auch wieder das Bild. Also aus n kreuz q, ich male halt hier n hin und hier x. Ne, das war die falsche. Und wenn ich hier, also in n habe ich natürlich nur die ganzen Zahlen. Ich male es trotzdem mit einem Strich. Und wenn ich hier die 1 habe und hier die minus 1, dann wäre diese Menge ja. Was kommt da raus? 1 kleiner gleich n kleiner gleich 3, also hier an diesen Stellen. Und hier wäre ungefähr 3 halbe. Dann wäre das also dieser Punkt und dieser Punkt. Das wäre gerade die x-Komponente hier gleich 3 halbe, sowie dieser Punkt, dieser Punkt, dieser Punkt, die x-Komponente gleich minus 3 halbe. Das hier ist der Betrag. Minus 1. Ja, Sie haben recht, danke. Das wäre eine andere Relation. Hier ist minus 3 halbe. Ja, wie gesagt, das hier ist der Betrag. Und der Betrag von minus 3 halbe ist gleich 3 halbe. Das heißt, ich suche alle x derart, dass der Betrag gleich 3 halbe ist und dann kommen die minus 3 halbe natürlich dazu.
Warum sind die natürlichen Zahlen der Doppelstrich auf der rechten Seite?
Weil ich das leichter schreiben kann. Okay. Das können Sie auch so schreiben, aber für mich ist es einfacher, das so zu schreiben. Ja, es ist völlig egal. Nicht zu empfehlen, es ist Ihnen drüber zu machen. Ach so, hier ist kein, das ist kein Widerspruch, das ist einfach nur ein Pfeil. Okay, Widerspruchspfeile sehen teilweise auch so aus, machen wir ihn so. So, diese Relation ist natürlich nicht besonders aufregend und vor allen Dingen hat sie keine sehr schöne Struktur, wie sagt man? Diagonalstruktur oder sowas. Also hier ist ja Alpha nur hier gleich, da gleich und so weiter. So, noch eine Relation wäre. Upsa. Eins, eins, drei Beispiel. ich nehme die Menge aller xy aus dem Produkt von q kreuz q, derart, dass x kleiner gleich y ist. Also,
ist
hier kann man auch einen Doppelpunkt machen, ja. Wie gesagt, ich lasse ihn häufiger mal weg, wenn aus dem Kontext klar ist, was es sein soll. Hoffe ich, wenn es aus dem Kontext, wenn ich hoffe, dass es aus dem Kontext klar wird. So rum. So, das hat gerade, wenn ich hier x male, da y, ja, dann soll x kleiner gleich y sein, das heißt, ich kriege, dieses hier ist dann r. Ups, machen wir es so. Entschuldigung, ja. Jetzt wollte ich schon einen anderen Buchstaben nehmen und dann. Ja, Relationen braucht man eigentlich, also wir hier in der Analysis jedenfalls, nicht wirklich intensiv. Wir brauchen sie im Wesentlichen aus drei Gründen. Die kommen gleich nach dem Wischen. Also, drei Arten von Relationen. Sind hier besonders wichtig. Ich schau mal bedeutsam. Äquivalenzrelationen. Und Ordnungsrelationen. Äquivalenz- und Ordnungsrelationen sind Relationen, die auf einer Menge, also auf M kreuz M definiert sind. Und außerdem Funktionen. Die sind auf, also von M nach N, schreibe jetzt auf M kreuz N. So, zunächst mal zu den ich hebe nochmal heraus, dass Relationen sind bestimmte Mengen, nämlich Teilmengen von einer Produktmenge. Also nicht nur bestimmte, sondern jede Teilmenge einer Produktmenge ist eine Relation. Und wir benutzen nur Mengensprechweisen, um jetzt diese Begriffe einzuführen. Also wir müssen uns nur auf Mengen beschränken. Wir brauchen nichts anderes einzuführen. So. Dazu einige Eigenschaften von Relationen. Also ich nehme eine Relation auf einer Menge m. So, und jetzt nenne ich diese Relation R. Nee, du. Reflexiv. Wenn. So, und jetzt benutze ich diese Formalschreibweise. Diese hier höher, okay. Dann muss ich mich aber strecken, ne? So, wenn für alle x aus m gilt, dass das Paar xx aus r ist. Also die Relation heißt reflexiv, wenn alle x, x aus der Relation sind. So, und normalerweise setzt man diese Quanturen nach vorne, also für alle x aus m, Doppelpunkt, gilt diese Eigenschaft. Sehr oft wird aber auch geschrieben etwas, wie sagt man, sloppy, also so familiär. Die Eigenschaft gilt und man setzt den Quantor erst dahinter. Es ist leichter lesbar. Ich finde es jedenfalls leichter lesbar. Man muss sich aber klar machen, man meint eigentlich, man sagt erstmal für alle x aus m und dann diese Eigenschaft. Auch wenn das schöner lesbar ist, meint man eigentlich das. So, und noch etwas familiärer klingt, die Relation enthält die Diagonale. Ja, das bedeutet, ich habe hier die Menge m, da die Menge m, also hier ist x, hier ist auch x, sollte ich jetzt nicht so schreiben. Dann bedeutet das gerade, dass die Punkte xx alle drin sind. Das heißt, das hier ist enthalten in der Relation. So, das ist die Eigenschaft reflexiv. Transitiv. So, das wird es ein bisschen länger. Wenn für alle x, y und z aus m, hier müsste ich offiziell eigentlich schreiben für alle x aus m, für alle y m, für alle z aus m. Das kürze ich jetzt schon ab. Wenn da gilt, falls x, y aus r ist und y, z aus r ist, dann gilt immer auch schon, dass x, z aus r ist. So, und jetzt können Sie sich auch diese andere Schreibweise überlegen. Diese Formel, also diese Implikation gilt für alle x, y, z aus m. So rum. Thank you. der nächste Begriff ist symmetrisch. Sollst du das jetzt schreiben? Wenn. Sobald ich weiß, dass xy aus R ist, dann ist auch immer schon yx aus R. Ja. Und sie heißt antisymmetrisch. Wenn, ja, wenn dieser Fall, der hier steht, nur dann auftritt, wenn x und y schon gleich sind. Also für alle xy aus M gilt, wenn xy in der Relation ist, also x und y in Relation stehen, und wenn zudem auch z nicht, jetzt y und x in Relation stehen, dann folgt schon, dass x und y übereinstimmen. So, und einige Erklärungen und Erläuterungen dazu und gibt es auf dem Aufgabenblatt. Sie können zum Beispiel sofort sehen, dass bei reellen Zahlen oder bei rationalen Zahlen die Kleinergleichrelation, die gerade da gestanden hatte, antisymmetrisch ist. Wenn ich weiß, dass x kleiner gleich y ist, das hier, und dass y kleiner gleich x ist, dann folgt schon, dass x gleich y ist. Also für die Diagonale ist es einigermaßen klar, nicht? Diese Beziehung, die da eben gestanden hat, die erste Beziehung, die erste Relation, die ist nicht reflexiv. Dieses mit den Pünktchen, ja. Also die Pünktchen waren so. Das waren die drei Paare, 1, 3 halbe, 2, 3 halbe, 3, 3 halbe und entsprechend mit Minus. Was ist mit der, keiner der Punkte enthalten keine Diagonalpunkte. Die sind immer alle verschieden, alle Einträge. Ist sie transitiv? Wenn das drin ist, jetzt muss ich überlegen, ob sie transitiv ist. Sie ist transitiv. Warum? Also ich behaupte, dass sie transitiv ist. Kann jemand sagen, warum?
Ja. Na? Weil sowohl der Punkt XY Element von R ist, als auch umgedreht gesehen der Punkt
nee.
Und gleichzeitig so. YZ-Element. Also
ja. Z. Ja, das Z könnte zum Beispiel 3 halbe sein. Nee, ich behaupte hier, die X, die auftauchen können in der Relation. X ist immer aus 1, 2, 3. Und die Ys in der Relation sind immer aus 2 Drittel, 3 halbe, minus 3 halbe. Also das heißt, wenn ein Y rechts aufgetaucht ist, muss es 3 halbe, minus 3 halbe gewesen sein, dann kann es nicht nochmal links auftauchen, weil links nur die 1, 2, 3 auftauchen können. Einverstanden? Das heißt, dieser Fall, der da oben steht, XY aus R und YZ aus R taucht nie auf. Der ist immer falsch. Und dann folgt alles. Aus Falschem folgt alles.
Stimmt.
Nicht? Das heißt, in diesem Sinne ist es transitiv. So ist es symmetrisch. Ist es symmetrisch?
Also,
Okay, warum?
Weil es ja nicht, also wenn man die Paare sieht, sieht man ja, dass es nicht austauschbar ist.
Ja, Sie haben recht. Aber es gilt das gleiche Argument. Wenn xy aus R ist, wenn ich in y rechts habe, dann kann es links nicht nochmal auftauchen. Ja, das ist das, was man sieht, ja. So, ist es antisymmetrisch? Aha. Ist es natürlich. Eben wieder wegen dieser Regelung, aus falschem folgt alles. Das taucht nie auf, also. Also dieser Fall, den gibt es nicht. Gut, was ist mit der anderen Relation? Das war das R. Das S war xy aus Q kreuz Q. Das war das x kleiner gleich y, nicht? Oder y kleiner gleich x. Nennen wir das U. Und das hieß S, nicht? Das ist antisymmetrisch, das haben wir schon gesehen. Und ist es reflexiv? Warum nicht? Bitte? Wer hat jetzt... Wir sind jetzt gerade... Die ist vorbei. Diese hier. Okay, also ich stimme Ihnen zu. Sie ist reflexiv. Ist sie transitiv? Da muss man jetzt tatsächlich mehr wissen über das innere Wesen der Gleichheit, der kleiner Gleichheit. Aber sie ist transitiv, nicht? Wenn eine Zahl kleiner eine zweite und die zweite kleiner eine dritte, nee, andersrum, kleiner einer dritten ist, ist natürlich die dritte kleiner der ersten. Ja? Nein, nein, das ist nicht dreidimensional. Also es geht immer um, sind einfach ja, rationale Zahlen, über die wir hier reden. Mehr nicht. So, transitiv ist es. Okay, und antisymmetrisch ist es auch, haben wir schon gesagt. So, was passiert, wenn ich jetzt hier, ich wische einfach nur, ja? Ich schreibe kleiner. Was ändert sich dann? Ist es reflexiv? Ja? Richtig. Denn x ist nicht kleiner als x. Und ändert sich sonst was? Nö, nicht? Ansonsten bleibt alles. Es bleibt transitiv und es bleibt antisymmetrisch. Okay? So ein bisschen. Okay, dann mache ich das jetzt wieder weg. Doch, mache ich weg. So, und jetzt kommen wir zu, ups. Beispiele. So, eine der ganz bedeutenden Relationen sind Äquivalenzrelationen. Dich wollte ich etwas hoch haben. Und das mache ich jetzt eine Relation. Die nenne ich jetzt A, weil ich Äquivalenzrelationen definieren will. Ich weise darauf hin, eine Äquivalenzrelation ist nur definiert auf einer Menge. Äquivalenzrelation gibt es nicht zwischen zwei Mengen im Kreuz N. So, ich schreibe das Wort nochmal aus. Äquivalenz. Relation, wenn sie, ja, und jetzt schreibe ich nur drei Stichworte hin, nämlich reflexiv, transitiv und symmetrisch ist. So, und für Äquivalenzrelationen schreibt man Ja, es gibt viele Äquivalenzrelationen und man verwendet immer die gleiche Schreibweise, nämlich x tilde oder Schlängel, y. Normalerweise hat man nur eine Äquivalenzrelation, die man konkret im Moment betrachtet, sodass das nicht so schlimm ist, dass man nur dieses Symbol verwendet. Wenn man mehrere hat, muss man eventuell noch variieren. Und sagt, x ist äquivalent zu y. Ach, siehst du, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, ganz am Rande. Bei Relationen schreiben manche Leute, das schreibe ich mal auf die hinterste Tafel, dafür ist sie ja da, also hier nicht verwendete Schreibweise. Bitte? Das gehört zu einer Nebenbemerkung, die eigentlich noch zu den Relationen gehört, die ich nur gerade vergessen hatte zu erwähnen, weil ich das vor kurzem wieder gesehen habe. Also anstelle von xy aus R wird in der Literatur oft xry geschrieben. Das taucht, wie gesagt, in der Literatur auf. Ich will das hier aber nicht verwenden, weil ich das nicht schön lesbar finde und klarer, das hier ist klarer. Aber es wird halt benutzt. So, das war die hintere Tafel. Und das ist eine Nebenbemerkung, die jetzt auch schon wieder verschwindet. Wir benutzen es aber nicht. Aha. Gut, ich nehme mal die nächste Tafel. Thank you. jetzt kommt so eine ganz typische Herangehensweise. Also Äquivalenzrelationen, wann immer ein neuer Begriff definiert ist oder eingeführt ist, ist es eine gute Herangehensweise zu sagen, ich gucke erstmal nach den Extremen. Also, ist die größtmögliche Menge, die man sich denken kann, erfüllt die Bedingungen? Ist die kleinstmögliche Menge, die man sich denken kann, erfüllt diese Bedingungen? Und diese Beispiele machen genau das. Wir checken erstmal ab. Ja, ich nehme halt einfach alles. Entschuldigung, ich nehme Blödsinn, ich nehme nicht alles. Gerade nichts, sondern ich nehme alle, die die Eigenschaft haben, diese Reflexivität, die muss ich ja erfüllen. Ich muss ja für alle x bei einer Äquivalenzrelation mindestens Reflexivität haben. Also x, x muss drin sein. Ja? Das war ja eine Bedingung bei der Reflexivität. So, und upsa, Blödsinn. Moment. X gleich y. So. Das ist die Diagonale in M kreuz N. Also die Menge aller Paare mit gleichen Einträgen. Und das ist die kleinste Relation, die kleinste Äquivalenzrelation, die ich finden kann. Weil das muss auf jeden Fall ja immer gelten. B. Ja, die größte ist ebenfalls eine Äquivalenzrelation. Die erfüllt alle diese Eigenschaften. Reflexiv, okay, sowieso. Transitiv, na, es ist halt alles drin, was man sich denken kann. Und symmetrisch ist sie auch. Ja, es ist halt alles drin, nicht? Wenn xy drin ist, ist auch yx drin. Probleme hätte ich mit antisymmetrisch. Also die zwei sind auf jeden Fall drin. Die haben auch Namen. Sind nicht so spannend, natürlich. Das wäre die Identitätsrelation. Und das ist die Allrelation. So, das waren jetzt relativ extreme Beispiele. Kommen wir zu einem etwas weniger extremen Beispiel. Ich nehme wieder die rationalen Zahlen, nehme alle Paare x, y, die ich etwas größer schreibe. Derart, dass Folgendes gilt. Also auf Q, rationale Zahlen, nehme ich halt x hoch 3. Plus x Quadrat plus x. Und das soll übereinstimmen mit y hoch 3 plus y Quadrat plus y. Pure Willkür. Das ist eine Äquivalenzrelation. So, checken wir es durch. Reflexiv. Ja, hieß sie? Ja, ich nenne sie mal einfach wieder R. Also hingucken. Natürlich, wenn ich x nehme, dann stimmt x hoch 3 plus x Quadrat plus x natürlich mit x hoch 3 plus x Quadrat plus x überein, nicht? Ist ja klar. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung. Transitiv. Ja, wenn x y aus R ist und y z aus R ist. Ja, dann bedeutet das also, dass x Quadrat plus x hoch 3 plus x Quadrat plus x gleich y hoch 3 plus y Quadrat plus y. Und das wiederum gleich z hoch 3 plus z Quadrat plus z ist. Also stimmen auch x und z entsprechend überein. Alles klar. So, und symmetrisch. XY aus R. Naja, dann stimmt das und das überein. Dann ist natürlich auch YX aus R, weil dann stimmt ja auch das mit dem überein. Nicht? Also das Gleichheitszeichen ist sozusagen kommutativ. Auch das ist in Ordnung. Also alle drei Eigenschaften sind erfüllt. Damit ist es eine Äquivalenzrelation. Und tatsächlich ist das jetzt eine Argumentation, die genauso durchgeht mit jedem anderen Ausdruck, der hier steht. Nicht? Hier könnte auch x hoch 17 plus 3 x Quadrat und so weiter stehen. Oder was auch immer. Tatsächlich, offiziell darf ich das noch nicht sagen, aber egal. Ich schreibe es andersrum. F eine Funktion auf Q. Offiziell, wie gesagt, gibt es noch keine Funktionen. So definiert das ja auch eine Äquivalenzrelation. Und die Argumente sind natürlich genau die gleichen wie hier oben. Nicht? Man benutzt nur, dass f von x gleich f von y ist und dann benutzt man, wenn f von y dann auch gleich f von z ist, dann ist auch f von und so weiter. Bleibt da. Jetzt ist das jetzt an, oder? Jetzt ist es an, oder? Gut. Ja, ich lasse das hier absichtlich stehen, natürlich, weil ich gleich noch was anderes dazu schreiben will, mit dem ich es vergleichen will. Aber zunächst noch mal ein bisschen über Äquivalenzrelationen. Ja, die dienen dazu, eine Menge zu klassifizieren. Mich interessieren von den Elementen einer Menge nur bestimmte Eigenschaften. Und ich identifiziere dann alle Elemente der Menge, die diese Eigenschaften gemeinsam haben. Also zum Beispiel hier in diesem Fall da oben, die, sodass dieser Ausdruck der gleiche ist. Interessiert mich nur, ob der Ausdruck der gleiche ist und ich unterscheide x und y nur dann, oder ich möchte sie nur dann als wesentlich verschieden betrachten, wenn diese Ausdrücke sich unterscheiden. Klassifizieren. Und was man dann immer wieder verwendet, ist ich nehme mal an, ich habe eine Äquivalenzrelation. Und ich nehme ein Element x aus m. Ja, dann sammle ich jetzt alle Elemente von der Menge m, derart, dass sie äquivalent sind zu x. Und die nenne ich zum Beispiel in x in eckigen Klammern. Also ich sammle alle y, derart, dass y äquivalent ist mit x. Und das ist dann die von x erzeugte Äquivalenzklasse. Oder kürzer sagt man auch Äquivalenzklasse von x. Das quetsche ich ja nochmal mit drunter. Nee, x aus m. Also ich nehme ein Element aus der Menge und ich habe diese Äquivalenzrelation, das a. Und jetzt abhängig von dem a oder gegeben durch das a, sammle ich jetzt alle ys derart, dass dieses Paar xy aus a ist. Ich habe jetzt nur x Kringel y geschrieben. Ja? Das Paar soll aus der Äquivalenzrelation sein. Also, wenn das zu schnell war. Ja. schreibe ich das nochmal hin. Dass dieses hier gleichbedeutend mit yx aus a ist und das ist wiederum gleichbedeutend eine sportliche Abkürzung mit xy aus a und zwar weil a eine Äquivalenzrelation ist. Es ist halt symmetrisch und mit xy, mit yx aus a ist dann auch xy aus a. GBD ist gleichbedeutend, ja. Vorübergehend. Also, das heißt, mit einer Äquivalenzrelation kann ich zu jedem Element der Menge, zu jedem x, eine Teilmenge von der Menge assoziieren, nämlich alle Elemente, alle weiteren Elemente, die äquivalent sind zu x. So. Außerdem nein. So, jetzt mache ich das wieder runter. Jetzt habe ich ja zu jedem x so eine Menge assoziiert. Das sind möglicherweise viele. Und jedes y aus dieser Menge hier heißt auch Repräsentant. Der Äquivalenzklasse. Wir schreiben mit der Äquivalenzklasse x. Das ist ein bisschen verwirrend natürlich, nicht? Also Repräsentant. Denn insbesondere ist natürlich ist auch die Klasse, die von y erzeugt wird. Die Klasse, die von x erzeugt wird. Und x ist auch ein Repräsentant von y. Das heißt, egal welches Element ich aus der Äquivalenzklasse nehme, jedes Element ist Repräsentant. So. Die Relationen aus diesen Beispielen von da oben, die nicht mehr da sind, muss ich nur mal nachgucken. 1, 1, 5. Das waren gerade die Identitätsrelation und die Allrelation. Für A, das war die Identitätsrelation. Ja, wenn ich diese nehme, die kleinste mögliche, dann ist der Repräsentant von x immer nur x selbst. Also die gesamte Äquivalenzklasse besteht nur aus einem Element und im Fall B, wo ich die größte Relation überhaupt, größte Äquivalenzrelation überhaupt genommen habe, nämlich das ganze Paar. Ist die Äquivalenzklasse gleich alles. Jedes Element ist äquivalent zu x. So, noch ein Beispiel. Ein bisschen vorgreifend. Ich nehme für m r hoch 2, also Paare von reellen Zahlen. Also die Menge aller xy aus r hoch 2 kreuz r hoch 2 derart, dass es gibt eine reelle Zahl Lambda ungleich 0 mit x gleich Lambda y. Ja, ich behaupte, das ist eine Äquivalenzrelation. Das sehen Sie im Moment nicht so schnell. Es gibt. Das ist ein Lambda, ja. Ja, mit den griechischen Buchstaben müssen Sie sich. Das lateinische Alphabet hat einfach nicht genug Buchstaben, sodass man griechische dazu verwendet. Wobei ich hier noch ein R verwenden könnte. So, und das ist eine Äquivalenzrelation. So, ich male den R2 hin und male ein x dahin, hier zum Beispiel. Naja gut, dann sind alle Elemente aus R2, das ist derart, dass sie durch Multiplikation mit x entstehen. Durch Multiplikation einer reellen Zahl mit x entstehen, Äquivalenzklassen, und das ist dann gerade durch x und den Nullpunkt. Das ist eine typische Äquivalenzklasse, wie sie in der mathematischen Realität wirklich betrachtet wird. Also zu jedem x kann ich diese Gerade bilden und dann dieses y hier ist ein Repräsentant von x. Jedes y auf der Geraden natürlich. Okay, ist das ein bisschen nachvollziehbarer? Jetzt interessieren mich also nur die Geraden. Jetzt habe ich den Raum, der nur die Geraden enthält.
Im Endeffekt würde ich ja auch jetzt sagen, jedes x auf der Gerade ist ein Repräsentant von y.
Ja, richtig. Dieses x ist dann auch ein Repräsentant von y in Klammern. Und alle Elemente dieser Geraden sind Elemente von den entsprechenden Klassen. Das sind Repräsentanten von den entsprechenden Klassen. Ja? Also, ja. Jedes Element aus der Klasse ist Repräsentant.
Also kann ich jetzt sagen, x ist einfach 3, 6 oder 4 und dann ist halt jede Gerade.
Vorsicht, x ist aus R2. Okay. X, ich habe extra keine Pfeile drüber gemacht. Ja? Die Gerade? Achso, die Gerade ist die Äquivalenzklasse, also ist diese Klasse. Durch diese Äquivalenzrelation, die hier hingeschrieben ist, kriege ich halt alle Vielfachen in meine Äquivalenzklasse rein. Also hier sind sowohl x als auch y-Repräsentanten von der gleichen Klasse und natürlich auch dieses z hier ebenfalls. Ja, sind alles Repräsentanten dieser Geraden. Und wann immer ich die Gerade durch x und den Nullpunkt oder y und den Nullpunkt oder z und den Nullpunkt nehme, kommt immer das Gleiche raus. Die Menge ist immer die gleiche. R-Quadrat, ja. Da habe ich jetzt so ein bisschen schon vorgegriffen. Das ist die Ebene. Also alle Punkte aus dieser Ebene sind durch Zahlenpaare bezeichnet. Also dieses x ist zum Beispiel ist kein keine reelle Zahl, sondern besteht aus den, jetzt gehen mir die Farben aus, x hat die Komponenten x1, x2. Okay, also x ist gleich x1, x2. So, und y ist natürlich auch y1, y2. Und diese beiden Komponenten von y, ja, den sieht man auf den ersten Blick zumindest nicht an, dass sie irgendwas mit dem x zu tun haben. Ja, auf dem zweiten dann schon. So. Das war das. Nee, Moment. Wenn ich eine Menge M habe mit einer Äquivalenzrelation, dann kann ich halt diese Äquivalenzklassenbildung machen. Zu jedem Element von M kriege ich dann eine Menge. Und für ein y aus der Menge gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es in der Äquivalenzklasse von x drin oder nicht. Wenn es in der Äquivalenzklasse von x drin ist, stimmen die Äquivalenzklassen von x und von y überein. Wenn es nicht drin ist, sind die Äquivalenzklassen verschieden. Und Äquivalenzklassenbildung. Ah ja. Von Bildung kann man eigentlich nicht genug kriegen. So, und da kriege ich dann disjunkte Zerlegung. Moment, eine Menge. Als disjunkte Vereinigung. Das schreibt nicht mehr. Der Äquivalenzklassen dargestellt. Und ich kriege eine neue Menge, nämlich die Menge aller Äquivalenzklassen. Was da oben steht, wo ich jetzt nicht mehr gut drankomme, ist jedes Element aus R2, ich nehme die 0 mal weg, ist Element von einer Geraden durch die 0. So, und damit kann ich den R2 komplett zerlegen in Geraden. Das sind relativ viele, nicht? Überabzählbar viele. Aber trotzdem habe ich dann einen neuen Raum gekriegt. Ich kriege den Raum aller Geraden, den Raum der Äquivalenzklassen. Und das ist etwas, was oft gemacht wird. Jetzt im Moment sieht es vielleicht noch unheimlich aus, aber etwa. Die Menge der rationalen Zahlen. Okay, angenommen, wir hätten die natürlichen Zahlen schon. Dann kann ich ja die rationalen Zahlen schreiben als die Menge aller P durch Q, derart, dass P eine ganze Zahl ist und Q auch eine ganze Zahl, wobei ich die 0 ausnehme. Ja, das sind ja diese Brüche, nicht? So kennen Sie die rationalen Zahlen, hoffe ich. Oder auch nicht. Denn tatsächlich, so wie ich das hier hingeschrieben habe, ja, ich kann das in dem Formalismus der Äquivalenzklassen auch noch hinschreiben, ist gleich die Menge aller P, Q. Ich definiere diese Äquivalenzrelation auf Z Quadrat mehr oder weniger, Z kreuz Z ohne 0. Ja, nein. Also ist es nämlich gerade nicht, weil ich schreibe mal, ja, zum Beispiel 3 Sechstel und 2 Viertel. Das sind ja zwei Elemente aus dieser Relation hier. Einverstanden? Die aber alle vernünftigen Menschen als gleich betrachten würde. Also als rationale Zahlen sind sie gleich und stimmen natürlich mit 1/2 überein, mit 521.042. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. So, das heißt, upsa, na, jetzt komm runter. Ja, da steht jetzt ein Biss auf. Tatsächlich hat man bei den rationalen Zahlen schon eine Äquivalenz gemacht. Ach so, es wird langsam zu spät. Tatsächlich identifizieren wir ja 2/4 und 1/2 und 3/6. Also das heißt, ich betrachte P durch Q und P' durch Q' als gleich, genau dann, wenn es ein Z ungleich 0 gibt, derart, dass ich das kürzen kann. Ne? Ja, und das mit dem Kürzen schreibe ich jetzt mal so, P gleich Z mal P' und Q gleich Z mal Q'. Das ist exakt das Kürzen durch Z, was da steht. Dieses hier. Es gibt. Es existiert. Wie gesagt, das möchte ich nicht so oft verwenden, aber ja, also ich betrachte ja P durch Q und P' durch Q' als gleich, wenn ich sie kürzen kann. Tatsächlich habe ich rationale Zahlen von vornherein, oder hat man schon, verstanden als Modulo-Äquivalenzklassenbildung. Und zwar exakt diese Äquivalenzklassenbildung. Das heißt, das Konzept ist Ihnen eigentlich schon begegnet, ohne dass es so